Gelobt sei Gott. Das ist unser Dienst, unser Auftrag, unsere Aufgabe. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, beherrsche deinen Geist. Ich zwinge mich, Gott zu loben. Manchmal ist das gar nicht zum Loben, zum Danken, zum Singen, zum Jubilieren, zum Jauchzen. Aber ich zwinge mich, ich lobe dich, Herr. Ich preise dich, mein Gott und Herr. So, beherrsche deinen Geist ist das Thema heute. Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit dich ganz herzlich wieder einladen zu den nächsten Versammlungen. Am Freitag wird das Thema sein, der Wert von den Gedanken Gottes. Sobald du einen Gedanken Gottes, ein Wort Gottes bekommst, bist du unschlagbar. Eine Offenbarung, eine Vision, eine Schau oder was es auch immer sein mag. So, der Wert von Gottes Gedanken. Dann am Samstag wird das Thema sein, du hast übernatürliche Fähigkeiten. Du weißt gar nicht, was in dir drin steckt. Hast du das schon entdeckt? Du denkst, ja, guck mal, die alte Frau, der alte Mann oder das Kind, das Mädchen, was ist das? In uns stecken Gaben, Talente, Fähigkeiten, Welten. Wenn wir das nur entdecken würden, diese Fähigkeiten. Und der Heilige Geist wurde uns gegeben, damit wir kreativ sind, damit wir das Optimalste aus unserem Leben herausholen. Komm auch am Samstag, wenn du erfahren möchtest, was steckt in mir noch drin. Weißt du was? Nicht nur das, was du siehst, das ist alles vergänglich. Das, was du nicht siehst, das ist unvergänglich. Und das möchten wir mit Gottes Hilfe entdecken. Am Sonntag wird dann das Thema sein, Gott lässt mich singen. Also das Loben, ich will dich loben, ich will dich preisen, ich will dich rühmen. Gott erlaubt es. Weißt du, böse Menschen haben keine Lieder. Böse Menschen haben keine Musik. Und Menschen, die keine Musik und keine Lieder haben, die sind unausgewogen, unausgeglichen, unharmonisch, belastet, depressiv, schwermütig. Fang an, Musik zu machen. Auch wenn es nur Mundharmonika ist. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Du wirst erstaunt sein, was dabei rauskommt. Fang mal für dich zu singen. Du musst nicht für die anderen singen. Wir sind nicht dazu für die anderen, wir sind für uns da. Weißt du, wir wollen nicht anderen was vorsingen, sondern wir wollen uns selber was vorsingen. Uns selbst was vorpredigen, uns selbst was vorbeten. Uns selbst. Gott lässt dich singen. Singet und spielt dem Herrn in euren Herzen. So, das ist also die ganze Palette. Gehört alles zu dem Thema, was ich heute anschneide. Du bist also berufen zum Herrschen über dich selbst. Beherrsche dich selbst. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden zum Regieren, zum Verwalten, zum Kontrollieren und nicht kontrolliert zu werden. Wir haben eine große Berufung von Gott und herrschet darüber. 1. Mose 1, wenn du das liest, die Aufgabe des Menschen, Adam und Eva versagten. Adam hat über seine Eva nicht geherrscht. Weißt du, er ließ die Eva machen, was sie wollte. Und dann haben wir das ganze Fiasko. Und die hat es eingebrockt. So, also, weil er nicht die Autorität war. Und heutzutage, unsere ganze Gesellschaft versagt, weil der Mann in der Krise ist. Der Mann, der unter Gott steht, der hat Autorität. Und wenn er unter Gott steht und das tut, was Gott will, dann wird die Frau das tun, dann werden die Kinder tun, was die Mutti will. Und es geht also wie eine Pyramide. Da wird Herrschaft ausgeübt. Aber der Mensch, der Mann hat versagt. In unserer Gesellschaft ist die Krise des Mannes, des Waschlappen. Tut mir leid, aber es ist so, der ist nicht die Autorität, die er sein sollte. Er steht nicht unter Gott. Er glaubt nicht an Gott. Er respektiert Gott nicht, ehrt Gott nicht. Wenn der Mann Gott ehrt und Gott dankt und Gott preist, dann wird die Familie automatisch mitgehen. So, ich ermutige alle Männer, werdet gottesfürchtig und dann lagern sich Engel um euch. Und dann wird die Familie gesegnet sein und wir brauchen gesegnete Familien. Wir haben genug verfluchte Familien in dieser Welt. So, Gott wird unsere Familien heilen. Adam und Eva versagten und dann traten nachdem Kain versagte, schon allein weil Adam versagte, versagte auch der Kain, der erstgeborene Sohn der Eva oder von Adam auch, versagte das. Und aus dem kam dann der Nimrod. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Was heißt das alles in der Bibel, gewaltiger Jäger? In der Antike hieß Jäger Tod eigentlich, Todbringer. Er hat Tiere getötet sozusagen. Jäger bringt den Tod. Er repräsentiert den Tod und ist gefährlich für die Schöpfung und die Natur. Und Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Er symbolisiert das Bösartige, Zerstörung des Lebens. Und das ist durch die ganze Zivilisation, geht es wie ein roter Faden. Das Leben wird zerstört. So wie Peter vorhin sagte, Blut und Tränen. Eigentlich wollen die Leute das Gute oder wollen das Beste. Und ich denke, Karl Marx, seine Doktorarbeit war im Matthäus-Evangelium, Auslegung der Bergpredigt. Da hat er seinen Doktor gemacht. Aber was ist dabei rausgekommen? Blut und Tränen. Der Kommunismus. Das als Ergebnis. Er hat gute Gedanken gehabt. Er wollte das Beste. Seit dem Nimrod versucht der Mensch, den Menschen zu beherrschen. Aber das größte Problem ist der Mensch selbst, sich selbst zu beherrschen. In 1. Chroniker 1, Vers 10, glaube ich, ja. Nimrod war der Erste, der an Macht gewann auf Erden. Nimrod war der Erste, der Macht gewann. Er gründete das erste Königreich oder kam zur Königswürde, so wie er dort es überliefert hat. Als er sich von Gott losgerissen, braucht Gott nicht, das mache ich. Hat sich von Gott gelöst, hat sich gegen Gott empört. Also ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Lass es alles mal zergehen, was es alles so in Deutsch heißt. Ist ja kein richtiges Deutsch in unserer Sprache, sondern eine Sprache der Bibel vor Gott. Also er ist von Gott weggegangen und jagte, so wie Kain, ging vom Angesicht des Herrn fort. Und dann hat er Städte erbaut und Nimrod hat es weitergemacht. Ein tyrannischer Herrscher war er, ließ sich als Gott verehren, nahm Huldigung an. Alles, was wir heute haben über Babylon und unsere Zivilisation, Griechenland, Rom und jetzt bis zu uns, Pergamon, ist alles über Nimrod gegangen. Wenn du mal im Pergamon-Museum bist, da ist eine alte Landkarte. Der Weg, also der Macht von Babylon über Assyrien, über Türkei, über Griechenland, also Kleinasien, Griechenland und Rom. Und bis zu uns ist der Pergamon-Altar gekommen, also der Weg des Pergamons. Und eigentlich Macht geht westwärts. Also die Macht geht westwärts und einmal um die Erde und dann heißt es, vom Aufgang der Sonne werden die Könige kommen, China und all das. So, wenn die Macht einmal um die Erde gegangen ist. Amerika ist zurzeit die Supermacht, aber das geht jetzt wieder weiter. Der pazifische Raum gewinnt an Macht mehr und mehr. Tyrannen. Und Nimrod ist so ein Beispiel für Tyrannen, für Herrscher, für Diktatoren und so weiter. Und der Mächtige, der Starke herrscht immer mit Angst. Angst ist eine Supermacht. Die größte Supermacht auf dieser Welt ist Angst. Leute haben Angst vor der Zukunft, Angst, was es auch immer sei. Und Angst ist nicht von Gott. Jede Angst ist nicht von Gott, sie ist vom Teufel. Denn Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, der Angst, sondern den Geist der Besonnenheit. Also Angst ist ein Dämon, nicht von Gott. Deshalb meine Botschaft auch, beherrsche deinen Geist. Suche nicht Vollmacht über andere oder über Dämonen oder was auch immer ist. Finde die Schwachstelle in deinem Leben. Wo versucht der Feind immer wieder in deinem Leben einzubrechen? Wo kriegst du Angst? Und in dem Moment, wo du nicht Gott vertraust, kriegst du Angst. Gottvertrauen nimmt einem die Angst weg. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, heißt es in der Heiligen Schrift. So, an meiner Vergangenheit kann ich nichts ändern, aber an meiner Zukunft eine ganze Menge. Und deshalb Angst vor der Zukunft. Aber wenn dein Leben in Gottes Händen ist, Vergangenheit und Gegenwart in Gottes Händen ist, dann musst du dich nicht fürchten. Ich weiß, ich bin von Gott geborgen, ich bin von Gott getragen. Nicht, was ich war, nicht meine Leistungen sind ausschlaggebend, sondern was werde ich? Und wenn ich weiß, ich bin Kind Gottes, der Herr hat mich in der Kontrolle, ich gehöre Gott, ich stehe unter dem Herrn. Deshalb auch die 10 Gebote, die sind eigentlich bei uns falsch übersetzt. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst das nicht tun und du sollst das nicht tun. Dort heißt es, der Mensch, der unter Gott steht, bricht keine Ehe. Der Mensch, der unter Gott steht, tötet nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, begehrt nicht, was dem anderen gehört. Das ist so viel selber. Er ist selber glücklich, selber zufrieden, selber ausgefüllt. Der hat ein reiches Leben. Der Mensch, der unter Gott steht, muss nicht begehren. Du, ich möchte das, was dir haben. Aber genau das passierte bei Nimrod. Das, was er nicht hatte, er wollte haben. Und er war ein Jäger, ein Räuber. Alle, die glauben, sie wären stark. Sie waren mal stark. Deshalb, und sie haben vergessen, dass das alles Vergangenheit ist, passé. Und dass das nicht mehr da ist. Sind wir jetzt stark und sind wir in Zukunft stark? Wie werden wir in der Zukunft sein? Beherrsche deinen Geist, ist meine Botschaft heute. Und eine dieser Schwachstellen im Leben der Menschen, warum sie versagen, warum sie fallen, warum sie straucheln und warum sie die Kontrolle über sich verlieren, sie werden zu stolz. Die werden stolz. Stolz ist die Ursünde aller Sünden. Die war die Sünde vom Satan und die ist die Sünde von Menschen. Und zwar verletzter Stolz. Guck mal, der hat es und ich nicht. Und schon wird sich am letzten Gebot, versündigt man an dem letzten Gebot, du sollst nie begehren. Stolz, ich will auch das haben, was der hat. Ich will auch das sein, was er ist. Ich will das können, was er kann. Und dann gibt es den Wettstreit, den Wettkampf. Ich denke nur an den Pharisäer in der Bibel. Und er sagt, Gott, ich danke dir. Der Pharisäer lebt in der Vergangenheit. Der lebt nicht in der Zukunft. Gott, ich danke dir, dass ich das tue und dass ich das tue und dass ich das halte. Der Zöllner, warum Gott ihn gesegnet hat und gerecht gemacht hat, der Zöllner lebt in der Zukunft. Gott, sei mir Sünder gnädig. Der erwartet Gnade. Der weiß, von mir aus ist nichts, bei mir ist alles verloren, aber ich bitte um Gnade. Und das ist, was uns reich macht und segnet. Deshalb verletzter Stolz ist meistens irgendeine Kränkung und das macht einen zum Tyrannen. Verletzter Stolz. Das ist, was uns außer Rand und Band bringt. Das, was uns ärgert und stresst, verletzter Stolz. Ich denke nur an Stalin. Stalin, sein Vater war ein armer Schuster und hat kein Geld gehabt und das wenige Geld, das er hatte, hat er versoffen. Und als Sechsjähriger hat Stalin eine Blutvergiftung gehabt, dann konnte er seine linke Hand nicht mehr gebrauchen und bewegen. Der wurde vom Vater ständig geschlagen, du tauge nix. Immer wieder, das ist Verletzung, du tauge nix. Dann hat man ihn ins Kloster geschickt, sollte Priester werden. Und dort im Kloster hat man ihn wieder geschlagen und wieder gezüchtigt. Er durfte aus dem Kloster nicht raus, aber irgendwie hat doch die Schriften von Karl Marx bekommen und mit Lenin und so weiter. Und dann, weißt du, dann plötzlich wird Hass erzeugt und sagt er, guck mal, mein Vater ist so, jetzt die Priester sind auch so, die Religion ist so und ich soll auch später auch andere noch schlagen. Und er ist ein Priester Satans geworden, der Stalin, in aller Liebe. Und dann hat er sich gerecht und er rächt sich an, hat sich an allen möglichen Leute gerecht. Er wollte gerecht sein, aber letztendlich Rache war das Ergebnis. Wir haben in der Bibel so von in 1. Mose 4, Vers 23 und 24 zwei Verse von Lamech, der rächt sich für eine Wunde, für einen Kratzer rächt er sich, verletzter Stolz. Und dort in dieser Klosterschule in Tiflis hat Stalin dann die ganzen Kränkungen über sich ergehen lassen und dann irgendwo ausgebrochen und dann ist er ein Tyrann geworden, ein Diktator geworden, ein Berufsrevolutionär und dann ging er über Leichen. Wenn die Geschichte wahr ist, hat er 40 Millionen Menschen auf dem Gewissen, die also durch seine Schandtaten zu Leide kamen. Meine eigenen Verwandten sind von Mitlitauen nach Sibirien verfrachtet worden, vom Stalin. Und gnadenlos, da gab es keine Rücksicht. Also, verletzte Menschen verletzen. Heilung des Gesunden, des Geistes, also was in unserem Leben ist. Du musst nicht Stalin gewesen sein, du musst nicht ins Kloster gewesen sein, du musst nicht von deinem armen Vater geschlagen worden sein oder was auch immer ist. Nein, aber du hast andere Kränkungen erlebt und die gehen nach. In 3. Mose 21, 14 wird gesagt, dass ein Priester, also der vorne im Altar dient, der das Volk mit Gott versöhnt und dem Volk dient, sollte keine Verstoßene heiraten. Verstoßene, was ist das? Da heißt es keine Witwe oder Verstoßene oder Entehrte oder eine Hure, sondern er soll eine Jungfrau heiraten und aus dem Volk nehmen. Also eine, die nichts Negatives erlebt hat, die nicht missbraucht worden ist oder gebraucht worden ist und dann sitzen gelassen worden ist. Und diese Verletzungen gehen mit einem. Das ist eine Kerbe, die in dein Leben eingeschnitten wurde, so in einer Baumrinde. Und es wächst mit den Jahren, mit der Entwicklung. Aber Gott hat einen Heilplan für diese Verletzungen, für diese Dings. Und deshalb die Predigt auch heute, beherrsche deinen Geist. Du musst deine Verletzungen unter Griff bekommen. Du musst diese Wunde mit Jesu Wunden bedecken, mit Jesu Blut bedecken. Und das bringt Heilung und Reinigung. Die Wunden Jesu heilen alle unsere Gebrechen. Und du heilst meine Gebrechen. Lobe den Herrn. Du heilst meine Gebrechen. Wenn du das mal begriffen hast, Gott will unsere Heilung. Gott will nicht kaputte Menschen, verletzte Menschen, die eine Last mit sich tragen, missbraucht, vergewaltigt oder sitzen gelassen, abgelehnt. Du merkst es, wenn du irgendwo Ablehnung bekommen hast, wird es wie ein roter Faden ständig dich begleiten. In den Kindergarten abgelehnt, in der Schule abgelehnt, in der Ehe abgelehnt, im Beruf abgelehnt, in der Gemeinde abgelehnt, überall auf Ablehnung. Aber Gott hat uns angenommen, Halleluja. Und wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du das einmal begriffen hast, dann heilt dein Gebrechen. Da, wo die Leute dir dann das Rückgrat brechen wollten, wie der Vater dann beim Stalin oder andere. Weißt du, die Tyrannen sind nicht von selbst entstanden. Die sind durch Verletzung entstanden. Warum wurde Hitler Hitler? Weil irgendjemand da in Braunum sagte, du bist ja ein Panscherl. Also das heißt also Mischung Jude und so weiter. Die Mutter ist anscheinend jüdisch, irgendwie mit einem Juden zusammen gewesen oder jüdisches Blut war in der Familie. Du bist ein Panscherl. Und das hat ihn einen Hass in ihm erzeugt. Weißt du, eine Verletzung, nur Worte können bei einem sehr viel bewirken. Und deshalb auch das Wort Gottes kann einen heilen. So wie ein Wort einen verletzen kann, kann das Wort Gottes heilen. Er sandte sein Wort und machte gesund. Aber du musst das Wort Gottes hören. Du musst hören, dass Gott deine Gebrechen heilen will, dass er deine inneren Wunden behandeln möchte. Und die Behandlung der inneren Wunden braucht seine Zeit, Leute. Das braucht seine Zeit. Der verletzte Geist kann heilen, darf heilen, muss heilen, aber das braucht seine Zeit. Und deshalb, es braucht extra Behandlung, so wie eine körperliche Wunde. Wenn du dich irgendwo gekratzt hast oder dich geschnitten hast, dann wird es die Wunde reinigen, dann wirst du die Wunde Salbe drauf tun, dann wirst du es verbinden und dann heilt sie. Aber in die Seele kommt man nicht mit dem Pflaster rein. Und mit was anderem, du brauchst Heilung. Und deshalb, wenn wir in der Bibel Menschen lesen, da wurden die Wunden geheilt. Gott reinigt zuerst mal die Wunden, und zwar durch seinen Heiligen Geist. Beherrsche deinen verletzten Geist, deinen entmutigten Geist oder was auch immer ist, deinen entwürdigten Geist. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Haben wir schon. Da ist die Palette schon perfekt. Und ganz besonders von Vorgesetzten, Eltern, Vater, ganz besonders. Der Vater sollte eigentlich dem Kind, selbst wenn er Mist baut, sollte auf die Schulter klopfen und sagen, prima gemacht, also ich stehe zu dir. Also, das ist normal, also jeder Junge macht das. Ich werde nie vergessen, mein Vater, also wir haben sogar Schlacht gemacht, Kartoffelschlacht, und irgendwie fliegt eine Kartoffel weg und schlägt ein Fenster aus. Und bei uns war Glas teuer. Und dann musste ein ganzes Jahr lang mit Pappedeckel das Fenster zugemacht werden. Und jetzt wusste ich, jetzt gibt's zu Hause eine Tracht Prügel. Nein, ich komme rein und habe gesagt, Papa, mir ist ein großer Fehler passiert. Der Schuss ging daneben. Ein Fenster ausgeschlagen. Ich habe gedacht, jetzt kriege ich Schläge, aber der klopft auf die Schulter und sagt, du, bei mir waren auch solche Sachen passiert. Er hat mir gar nicht groß nachgetragen, gar nicht groß nach was vorgeworfen. Er hat einfach gesagt, das ist normal, jeder Junge muss Dummheiten machen. Und wenn ein Junge keine Dummheiten macht, ist kein richtiger Junge, sagte meine Mutter noch. Das hat mich so getröstet und mir so viel Kraft gegeben, dass ich gesagt habe, guck mal, mein Vater versteht mich. Und das war, dann saß das irgendwo im Hinterkopf und immer was passierte, ich wusste, mein Vater versteht mich, weil er selber mal Junge war. Die meisten Leute, die einen nicht verstehen, sind es Menschen, die selbst nie Menschen gewesen sind, nie Menschen sein durften, nie Menschen sein konnten. Aber wenn einer mit beiden Beinen in dieser Welt steht, kann er das erreichen. Jesus heilt unsere Wunden. Und das ist das Schöne bei meinem Gott, mein Heiland. Der versteht mich, weil er alles durchgemacht hat, überall durchgegangen ist, alles erlitten hat. Und er weiß, wie weh es einem tut, wenn du verlassen wirst, wenn du verachtet wirst, wenn du angespuckt wirst, wenn man dir eine Dornenkrone aufsetzt, statt eine Perlenkrone. So. Ein verletzter Geist nimmt sich immer Rache, wird hart versteinert, wird rebellisch, schreit nach Rache. Und das ist durch die ganze Geschichte, durch die ganze Weltgeschichte geht es, der Schrei nach Rache. Aber Heilung ist da. Und Heilung ist ein Prozess. Und da musst du dir gefallen lassen, dass jetzt der Doktor dich behandelt. Dass man dir einen Verband verpasst. Und dass du mit dem Verband jetzt eine ganze Weile rumlaufen musst, weil du dich verletzt hast. Und wir dürfen uns nicht schämen an dem Verband. Ja, ich bin verletzt worden. Alle Menschen werden verletzt, die hier auf diesem Planeten Erde kommen. Weißt du, Prozess, das kommt aus der Gerichtssprache. Was ist das? Verhandlung, aufdecken, wieder gut machen, wieder in Ordnung bringen. Das ist es. Das ist ein Prozess. Es ist ein innerer Vorgang, hier das, was bei uns abläuft. Ich bekenne meine Schuld, also beherrsche deinen Geist. Du hast Fehler gemacht, steh zu deinen Fehlern, lauf von deinen Fehlern nicht weg. Stell dich und sag, lieber Gott, so wie dieser Zöllner, erbarm dich meiner. Ich bin nicht so gerecht wie dieser Scheinheilige da vorne, aber hab Gnade mit mir. Vielleicht kannst du gnädig mit mir sein. Ist ein innerer Verlauf. So, und Gott findet den Ausweg und der ging gerechtfertigt davon. Dass bei dem nichts Großes passiert ist im ersten Augenblick, aber innerlich drin, innen drin, ist er gerecht geworden. Er wusste, Gott hat mich gehört. Gott hat mich verstanden. Gott hat mich angenommen. So wie der verlorene Sohn, der stellt sich dem Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Aber Gott interessiert sich nicht für unsere Sünden, sondern er will, dass wir zu ihm nach Hause kommen und sich uns ihm stellen. Und das ist, wie die Heilung beginnt. Du stellst dich Gott. Für Gott gibt es kein Unmöglich in deinem Leben. Der Mensch muss nur gewillt sein. Und das ist, was Gott will. Er will nur deinen Willen sehen. Und für mich war das so groß, Papa, mir ist ein Fehler passiert. Passiert dir kein Fehler? Was ist mir ein Fehler passiert? Und wie viele Fehler passieren in unserem Leben? Gib zu, sei doch nicht so scheinheilig und so selbstgerecht und so perfekt, ein Pharisäer. Gib zu deine Fehler. Und dann, du stellst dich Gott aus freien Willen. Weißt du, das Schlimmste ist, wo ich immer Schläge gekriegt habe, und ich habe Schläge gekriegt, immer wenn ich erwischt worden bin. Aber wo ich mich selbst gestellt habe, da ist Gnade, hat Gnade gewaltet. Und das ist für mich eine große Entdeckung gewesen. Ich muss mich der Sache stellen, dem Problem stellen, der Schwierigkeit stellen. Und dann wird sie gelöst. Wenn ich erwischt werde, dann gibt es Schläge, Probleme, Auseinandersetzung. Gott gibt so viel Licht, dass wer glauben will, glauben kann. Und er gibt so viel Dunkelheit, dass wer nicht glauben will, nicht glauben muss. Also er hat uns freien Willen gegeben. Ich kann glauben, muss nicht glauben, wenn ich nicht will. So nur ein erlöster Mensch, der die Erlösung begriffen hat und weiß, wie das funktioniert. Und ich verrate jetzt dieses Geheimnis. Stell dich Gott. Stell dich Gott, sag hier, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und dann wirst du dieses befreiende Wort hören. Das ist mein Sohn. Der war tot und siehe, er ist lebendig geworden. Du musst deinen freien Willen gebrauchen. Gott hat uns allen freien Willen gebrauchen. Wir sind freie Menschen. Und wir sind erlöst von unserem Stolz. Wir sind erlöst von diesem Ego. Also, ich bin perfekt. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ich mache keinen Fehler. Ich bin kein Sünder. Nein. Du musst erlöst werden von deinem Perfektionismus, von deinen inneren Zwängen. Und das ist unser Geist, der uns blockiert. Was Mauern so um mich baut, wo ich mich von anderen abgrenze, wo ich Rachegefühle bekomme und sage, zeig doch ihm, dass ich doch richtig bin und die sind alle falsch. Beweise, Herr, meine Gerechtigkeit. Nein, und er selbst ging gerechtfertigt davon, von dieser Gebetsstelle. Irgendjemand etwas zu beweisen, ist nur etwas Künstliches. Man versucht künstlich gut zu sein, künstlich perfekt zu sein. Weißt du, natürlicher Art, du lebst. Du hast Fehler gemacht, du stehst zu diesen Fehler. Beherrsche deinen Geist. Beherrsche deine Gedanken, geht nachher die nächste Stufe weiter, wo ich weiter möchte. Viele sind nur von ihren Sünden erlöst worden, aber nicht von ihren Gefühlen. Schlechten, negativen Gefühlen. Sie sind von ihren Zwängen nicht erlöst worden. Von all dem, was Sünde verursachte. Weißt du, ich bin schuld. Das ist das schwerste Wort. Ich bin schuld. Ich habe versagt. Sich zu stellen und einfach ehrlich zu sein. Naja, was ist das? Ich bin schuld. Jetzt löffel ich die Suppe aus. Wir müssen zu unseren Schwachheiten stehen, zu unserer Leere stehen. Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Ich habe gesündigt. Wenn du das über deine Lippen bringst, hast du deine Rettung, deine Erlösung. Erst dann können wir unseren freien Willen so richtig gebrauchen und einsetzen. Und jetzt, was kommt jetzt? Vater, straf mich, wenn du willst, aber der lässt dann Gnade walten. Diese Befreiung, diese Erlösung, dieser freie Wille ist ein innerer Zustand, was man selber nicht erzeugen kann. Das muss einem gegeben werden. Du stehst in der Gegenwart Gottes. Du weißt, du hast Strafe verdient, aber der straft dich nicht, weil du Gnade bekommen hast. Wir brauchen die Erlösung nicht nur, dass wir aus Ägypten, aus der alten Welt, aus der Sünde rausgekommen sind, aus der Ziegelproduktion und so weiter, wo einer wie der andere ist, sondern wir brauchen jetzt auch von dem Geist, vom Denken des ägyptischen Lebens. Weißt du, dass wir immer denken, also, jetzt sind wir da und wir haben kein Brot. Wir sind da und wir haben kein Wasser. Wir sind da und wir haben kein Fleisch. Wir sind da und wir wissen nicht mehr weiter. Also Gott hat rausgeführt, das ist Erlösung, aber dann plötzlich merken wir, wie wieder unser ägyptisches Denken kommt, wieder zurück. Wo ist mein Knoblauch? Oder wo sind meine Fleischtöpfe und wo sind die Fische? Weißt du, wir denken wieder, dass muss genauso sein, wie dort früher in Ägypten war. Und Gott sagt, das Land, wo ihr hinkommt, ist ganz anders wie Ägypten. Dort seid ihr angewiesen auf den Spätregen und den Frühregen. Und Sklaverei ist durch die ganze Geschichte hindurch. Menschen sind nie frei richtig gewesen. Und wir haben schon Jahrtausende Sklaverei. Der Mensch ist versklavt bis in den heutigen Tagen. Durch die ganzen Jahrhunderte, durch Jahrtausende ist der Wille des Menschen versklavt. Du kannst nicht. Du musst in die Schule gehen. Du musst studieren. Du kannst nicht. Weißt du, eigentlich, wenn du zur Welt kommst, kannst du alles. Alles steckt in dir drin. Aber nein, man schreibt dir vor, wie du leben sollst, was du sagen sollst, wie du dich benehmen sollst, dann kriegst du Knigge serviert. Es gibt also Tausende und Abertausende Menschen, die sind Sklaven ihrer Gesellschaft, ihrer Welt. Und es gibt zwei Sorten von Menschen auf dieser Welt, Wissende und Unwissende. Und die meisten sind Unwissende. Und nur ein paar wissen, wie man lebt, und die terrorisieren dann die Menschen. Wenn du nicht weißt, wie du deine Freiheit gebrauchen kannst und wie du deine Freiheit leben sollst und wie du als freier Mensch dich bewegen sollst, als freier Mensch. Gott hat uns als freie Menschen in diese Welt hineingebracht. Wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien. Wir werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Wir werden vergewaltigt, missbraucht, ausgebeutet, ausgenutzt. Und so, was du erlebst, gibst du wieder weiter deinen Kindern, deiner Familie, deiner Sippe, deinen Nachkommen. Ich denke nur an die Geschichte von Josef. Josef, der machte die Ägypter zu Sklaven. Josef machte die Ägypter zu Sklaven. Das ist also das Erste, was dort entsteht, Sklaverei. Und das Zinssystem. Josef hat das Zinssystem erfunden, worunter wir heute noch immer leiden. Und Josef machte die Ägypter zu Sklaven. Als sie kein Geld mehr hatten, lese ich da von seiner Geschichte, hat er die Leute zu Leibeigenen Pharaos gemacht, weil er selbst als Sklave verkauft wurde nach Ägypten. Machte er alle anderen Leute zu Sklaven jetzt, weil er selbst das, was Stalin erlebte, verstehst du, Stalin nur als Vorläufer vom Stalin, nichts anderes, machte die Leute zu Sklaven. Selbst wurde versklavt und jetzt versklavt der andere. Alle Ägypter, alle müssen Sklaven des Pharaos sein, Leibeigene des Pharaos. Weißt du, wenn man selbst vertrieben wurde, vertreibt man andere. Wenn man selbst verfolgt wurde, verfolgt man andere wieder. Und das ist oft schlimmer. Wenn man selbst gejagt wurde, jagt man andere. Und das Schlimme dabei ist, guck mal, sogar an seinen Brüdern rächt er sich. Weißt du, ich will den Josef nicht in den Himmel heben. Ich möchte real bleiben bei der Geschichte der Bibel. Was lehrt uns die Geschichte? Die Geschichte zeigt, als er seine Brüder entdeckt und merkt, dass das sind meine Brüder, die gekommen sind, nimmt er die als Geisel. Er nimmt alles als Geisel, oder er steckt ihnen was zu, steckt in ihre Säcke. Verstehst du, er schiebt ihnen was zu. Das ist die Geschichte. Nimmt dann einen seiner Brüder noch als Geisel und er spielt das Spiel weiter, das mit ihm gespielt wurde. Du sagst jetzt, war das gut oder war das schlecht? Ja, er hat sich zu erkennen gegeben. Das ist so Typus auf Jesus. Wir können alle fromm reden. Aber hier ein Verletzter gibt die Verletzung weiter. Das ist ein Fakt. Wurde selbst gedemütigt, demütigt andere. Wurde selbst gekränkt, kränkt andere. Wurde selbst geschlagen, schlägt andere. Ihr müsst mir jetzt dienen. Es bleibt euch nichts anderes übrig. Der natürliche Mensch hat sich bis heute nicht geändert. Es sei denn, der Geist Gottes kommt über einen und der Geist Gottes verändert uns. Und der Geist Gottes löst das Gesetz der Blutrache auf. Nur der Heilige Geist kann das Gesetz der Blutrache auflösen, das Blut Jesu Christi. Dieses Blut bricht diesen Teufelskreis. Man braucht ein anderes Gesetz. Deshalb beherrsche deinen Geist. Du musst dich von diesem Geist dieser Welt, dem Geist der Rache, der Verletzung, dich lösen. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das Gebot ist Liebe, Vergebung. Ohne den Heiligen Geist kannst du das nicht realisieren. Genauso wenig wie der Karl Marx die Bergpredigt realisieren konnte. Kann gut schreiben von Gerechtigkeit und Verteilung des Kapitals und so weiter. Also nur wenn der Heilige Geist kommt, dann kannst du mit Gott zusammenarbeiten und mit den Menschen zusammenarbeiten, mit deinen Freunden, Nachbarn, Kollegen, sogar deinen Feinden. Aber das hat seinen Preis. Das hat seinen Preis. Die Kraft hat ihren Preis. Wenn du wirklich die Gnade Gottes erleben willst, das hat seinen Preis. Du wirst erlöst aus Gnaden. Aber jetzt, wenn du das neue Leben leben möchtest, als freier Mensch, weißt du, die Gnade ist nicht ein Dauerläufer, das muss jeden Tag neu erkämpft werden. Jeden Tag neu erkämpft werden. Wir sind einfach geboren, dass wir ständig immer wieder aufstehen und sagen, im Namen des Herrn. Dass wir immer wieder trainieren, trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Einfach in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Wir müssen anfangen, einen übernatürlichen Lebensstil. Deshalb beherrsche deinen Geist. Du bist jetzt aus Ägypten raus und jetzt musst du dich angewöhnen, von Gott abhängig zu sein. Abhängig zu sein vom Frühregen und abhängig zu sein von dem Spätregen. Abhängig zu sein von der Feuersäule, wie die Wolkensäule dich führt, je nachdem, was es gerade ist. So, du musst abhängig sein von der Führung Gottes. Und wenn Gott es so sagt und so will, dann ist, dass man zulässt. Wir leben also nicht nur, dass wir vergeben, sondern wir müssen manche Dinge zulassen und nicht erzwingen. Weißt du, vieles ist schmerzhaft in unserem Leben, das zu verkraften. Ja, ich muss den Esau mir immer angucken, der sitzt immer vor mir. Oder den Judas. Guck mal, Jesus hat zugelassen, dass sein Verräter 3 Jahre lang mit ihm zusammen ist und er hat ihm sogar die Kasse anvertraut. Dem Judas. Und sehr viele Internas. Judas wusste mehr wie alle anderen, sonst wäre er nie Verräter geworden. Also, Jesus vertraute, lebte damit. Er wusste, einer von euch wird mich verraten. Und er wusste, wer das war. Glaub mir nicht, dass Jesus nicht wusste und nicht merkte. Aber dieses Tragen, dieses geduldige Tragen und sogar noch Liebe zeigen bis zum letzten Augenblick und keinen Vorwurf machen, sondern Freund, wie bist du zu mir gekommen? Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist dein Denken beherrscht. Deine Einstellung, deinen Lebensstil. Weißt du, der Heilige Geist muss unser Leben kontrollieren. Und wenn der Heilige Geist dein Leben kontrolliert, dann kommst du immer, egal was passiert, nach oben. Wie ein Korken. Du schwimmst immer oben. Weißt du, du wirst immer wieder ausweichen den Dingen. Du wirst immer wieder, ja, die Sache umgehen oder hart sein der Sache gegenüber. Du wirst, ja, dich multiplizieren. Du wirst Kontrolle bekommen. Beherrsche deinen Geist. Dass du einfach das Ding abschüttelst wie die Gans das Wasser. Und sagst, puh, und dann bist du fertig. Weißt du, so ein Hund. Stell dir mal vor, so ein Hund springt ins Wasser, schwimmt und kommt auf der anderen Seite rüber, schüttelt sich ab und ist wieder trocken. Und was machen wir? Mit unserem Föhn und Handtuch. Weißt du, die Natur lebt viel einfacher. Aber wir machen alles so kompliziert. Leute, wir müssen aufhören mit der Kompliziertheit. Beherrsche deinen Geist, sei nicht so kompliziert. Sei nicht so kompliziert. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich beherrscht, dann weißt du, das ist alles gleich. Wir sind alle gleich. Wir sind alle menschlich, wir sind alle zerbrechlich, wir sind alle angreifbar, wir sind alle verletzlich. Aber da steht man auf und geht mal wieder weiter. Schau Jesus an und wir sollen seine Zeugen sein. Wir sollen ihn anschauen und dann ihn kopieren und ihm nachmachen. Und nicht irgendjemand hier in dieser Welt, sondern wir sollen den von oben, der von oben kommt, kopieren. Und Jesus hat das alles hingenommen. Sogar am Kreuz betet er. Und schau, was er betet. Ist er nicht genug verletzt worden? Ist er nicht genug gekränkt worden? Ist er nicht genug verspottet worden? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das Erlösende. Weißt du, diese Autorität, du hast Macht, über das Negative zu stehen. Und solange du nicht vergeben kannst, hast du nicht die Macht über das Negative. Da schafft dir sogar eine Fliege was. Setzt sie zu. Aber Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bete dieses Gebet viel öfters nach. Sprich diese Worte viel öfters nach und du wirst merken, was für eine Kraft ausgeht. Vergib, ach weißt du, das sind alles Dummköpfe. Du darfst ruhig so denken. Verstehst, muss nur nicht laut sagen. Aber denken darfst du es, denn die Gedanken sind frei. Und du darfst denken. Und deshalb, wenn du diese Einstellung hast, ach was, guck mal, nach mir die Sintflut. Und das überleben wir auch. Und da werden wir auch wieder rauskommen. Weißt du, wir dürfen uns manchmal doof stellen. Du sagst ja, bitte, Bruder, mal tu das, was sagst denn du? Als David zu den Philistern überlief und merkte, du, ich werde bald fallen, ich werde es nicht schaffen, dann geht er zum König nach Gaza und stellt sich und sagt, oh, König, bei dir bleiben. Hat er sich doof gestellt, hat auf den Mund geschäumt sogar. Dann sagt auch der König von Gaza, dann sagt doch, doof, haben wir genug, da auf einen kommt es nicht mehr drauf an. Und so hat es überlebt. Weißt du, er hätte es nicht überlebt, wenn er es nicht einfach genommen hätte. Sogar zu den Feinden ist er übergelaufen. Ja, sogar zu den Feinden. Du sagst, das geht nicht. Weißt du, wir sind im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament musst du lernen, Kompromisse machen. Die Bibel sagt, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, keine unnötigen Lasten aufzulegen. Wir müssen lernen, in der Freiheit des Geistes zu leben. Regiere, beherrsche deinen Geist, deinen eigenen Geist, nicht den anderen Geist. Wenn du die anderen Leute beherrschst, bist du ein Tyrann und Diktator. Aber deinen Geist, deine Gedanken, dein Geist muss dir gehorchen, so wie dein Körper. deinem Kopf gehorchen muss. Du bist der Herr über deinen Geist, über das, was du denkst, was du fühlst, was du willst, über deine Persönlichkeit. Ist es so was Komisches? Wo bin ich jetzt? Mein Ich. Ist kompliziert, aber alles, Verstand, Wille, Gefühl, all das bist du. Lerne dich selbst zu beherrschen. Und wer sich selbst beherrscht, beherrscht hätte, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Vom Alexander den Großen, aber da war er noch ein Kleiner. War noch zu Hause beim Philipp, beim Vater. Als Alexander hört, sein Vater hat ein Pferd gekriegt, ein sehr teures Pferd, hat 60.000 Gulden oder Goldmark gekostet, wie viel das auch war ein großes Vermögen, ein Staatsgeschenk, bekommt ein Pferd geschenkt, der Vater Philipp, aber das Pferd lässt sich nicht reiten, niemand kann das Pferd halten, es ist unmöglich, dieses Pferd überhaupt festzuhalten, und dann kommt der 12-jährige Alexander damals, deshalb sage ich der Kleine, Alexander zum Vater und sagt, Vater, kann ich das Pferd kriegen? Er wollte dieses teure Pferd haben. Dann sagt der Vater, wenn du den beherrschen kannst und wenn du den kontrollieren kannst, soll dein Pferd für immer sein. Und Alexander geht hin, nimmt das Pferd am Zaum und dreht den Kopf gegen die Sonne und steigt drauf und reitet. Und es war sein Pferd für die nächsten 20 Jahre. Warum? Weil er das in den Griff gehalten hat. Und dann steht der Vater und sagt, wer in diesem Jungen, da ist Mazedonien zu klein, der braucht ein anderes Reich. Dieses bekannte Wort von Philipp nachher. Du musst wissen, wie beherrscht man. Denn das Pferd hat seinen Schatten gesehen, hat sich vor seinem Schatten gefürchtet und deshalb ließ es sich nie halten. Später hat man rausgekriegt, was da war. Der hat nur gegen die Sonne das Pferd gehalten. Und das Pferd hat er so dressiert, dass sogar mit Schweißausbruch das Pferd hat sich vor ihm niedergekniet, damit er mit seiner Rüstung leichter aufsteigen kann. Beherrsche das, was dir gehört. Beherrsche die Situation. Wenn du Autorität hast, innen drin in dir, hast du auch Autorität. Nicht nur über dein Kanarienvogel oder sonst was. Nein, du hast sogar über deinen Elefanten Autorität. Wir haben Autorität. Gott gab uns Autorität über die Tiere. Der Mensch soll herrschen. Über die Natur soll er herrschen. Wir haben Autorität. Fürchte dich nicht. Und die Tiere merken ganz schnell, ob du Angst hast oder nicht. Oh, die sind schlau, die haben noch nicht gesündigt. Die merken, was Geisteskind du bist, welche Natur du hast. Und deshalb ist es so wichtig, innen drin stark sein. Nicht, was du außen drin bist, sondern innen drin. Du hast Kraft. Und die Geisteskraft ist die einzige Kraft, die wir als Menschen haben. Wir haben keine anderen Kräfte. Wir haben keine andere Energie. Gott hat uns die Autorität gegeben, die sollten wir jetzt lernen zu entdecken. Beherrsche deinen Geist. In Sprüche 16, Vers 32, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Geduld. Warten können. Die meisten können nicht warten, bis der richtige Augenblick kommt, der richtige Partner kommt, das richtige Wort kommt, die richtigen Mittel da sind, die richtige Situation da ist. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte beherrscht. Sich selbst beherrschen. Und wir haben große Probleme schon beim Essen, beim Trinken, beim Konsumieren, was es auch immer sei. So, sich beherrschen. Weißt du, sich selbst beherrschen. Und dann lese ich weiter, Geduld zu haben ist besser, oder andere Übersetzungen, Geduld ist besser als ein Held zu sein. Und sich selbst beherrschen ist besser als Städte zu erobern. Und weiter, der gleiche Vers von anderen Übersetzern. Geduld bringt einen Helden, macht einen zum Helden. Und besser ein Langmütiger als ein Kriegsheld. Oder, wer sich selbst beherrscht, ist mehr als wenn er Städte bezwingt. Und Städte, das ist ein Haufen Leute, egal wie viele Leute da drin sind. Sich selbst beherrschen. Deshalb mussten die Israeliten um Jericho marschieren, um Jericho einzunehmen und zuerst mal Geduld üben. Nicht gleich auf die Mauer losstürmen und die Mauer brechen, sondern in Geduld um die Stadt marschieren. Und da verspotten die Leute von Jericho und die sagen, was machen die da? Die waren geduldig. Geduld bringt die Sache zu Fall. Geduld bringt dich weiter. Oder Sprüche 29, Vers 11. Der Dummkopf gibt seinem Ärger Lauf, freien Lauf. Der Weise kann sich beherrschen. Weißt du, der Dummkopf, der explodiert hat. Wir müssen auf die Barrikaden gehen. Wir müssen protestieren, wir müssen was unternehmen. Ach, vergiss es. Der Dummkopf Der Dummkopf. Ja, die Friedhöfe sind voll von diesen Dummköpfen, die schnell was unternehmen wollen, Weißt du, die wollen gleich Märtyrer werden. Der Weise beherrscht sich. Der zieht sich zurück, denkt drüber nach. Beherrsche deinen Geist, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Kennst du diesen Spruch? Wer im Heiligen Geist wandelt, der beherrscht sich selbst. Der nimmt eine andere Haltung ein. Der lebt seine Entscheidungen aus, der entscheidet sich, der prüft, der wägt es ab, der berechnet. Und das ist, beherrsche deinen Geist. In der Bibel erzählt Jesus, wenn einer einen Turm bauen will, der soll die Kosten überschlagen. Kann er es ausführen oder kann er es nicht? Und wenn er es nicht kann, soll er es bleiben lassen. Und wenn jemand in die Schlacht geht, sagt Jesus, dann soll ich sich überlegen, kann ich mit so vielen Leuten dem begegnen oder mit so vielen Leuten? Und wenn ich merke, dass ich das nicht kann, soll ich lieber Frieden schließen. Also, Jesus lehrt uns, oder die Bibel lehrt uns, den Verstand zu gebrauchen. Und was glaubst du, warum Gott uns Verstand gegeben hat? Wisse, was du willst. Und das ist im Heiligen Geist wandeln, dass man die Weisheit gebraucht, nicht nur das Wissen hat, sondern das Wissen auch umsetzt. Das ist Weisheit. Das Wissen in Praxis umzusetzen. Der Weise macht nicht gleich alles. Der überlegt sich und vieles ergibt sich von selbst. Vieles löst sich von selbst. Du musst nur in der Nacht drüber schlafen. Wenn du manchmal dich ärgerst, und du ärgerst dich manchmal, sonst hätte es nicht Galenkolik und was weiß ich für welche Koliken, könnte es ruhig, weißt du, du ärgerst dich viel zu viel. Du solltest vielleicht mal in der Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Tag, und dann überlegst du nochmal, soll ich den Brief schreiben oder nicht? Soll ich anrufen oder nicht? Einfach die Zeit lassen. Der Weise kontrolliert seine Worte und Worte sind Mächte. Der platzt nicht gleich raus und sagt nicht alles, was er weiß. Nur Dumme sagen alles, was sie wissen. Deine Worte bestimmen dein Leben. Deine Gedanken, okay, die kann niemand kontrollieren, aber deine Worte, was du mal rausgelassen hast, kannst du nicht mehr einsammeln. Die sind unterwegs. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die letzte Frucht. Und an der hängt alles. Es ist die letzte Frucht, Selbstbeherrschung. Keuschheit, übersetzt Luther, weißt du, das hat nichts nur mit Sex zu tun, sondern Selbstbeherrschung, das geht durch das ganze Leben. Wo der Heilige Geist ist, da ist Selbstkontrolle. Typisch, der Heilige Geist, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. So schön, immer vom Apostelkonzil, zuerst sind sie ganz hart aneinander geraten, diskutiert, und genau das ist es, wie man ein Problem löst. Dass man zuerst mal diskutiert, vergleicht, pro und contra, für und dagegen, was spricht dafür? Und nachdem du alles abgescheckt und abgetastet hast und alles berührt hast und so weiter, und jetzt weißt du, aha, das ist nichts für mich, ich gehe lieber diesen Weg. Es gibt dumme Christen, und ich möchte gegen diese dummen Christen auch predigen, und ich predige auch, nehme auch mir kein Blatt vom Mund. Es gibt dumme Christen, weißt du, wenn das mal was geklappt hat, hör mal, wenn was funktioniert hat, was gut war, das war nicht ich, das war der Herr. Das war nicht ich, das war der Herr. Und was ist, wenn's andersrum geht? Das war der Teufel dann wahrscheinlich. Weißt du, diese Leute sind so pseudogeistlich. Das war nicht ich, das war der Herr. Weißt du, das war nicht ich, das war der Herr. Das ist kindisch, naiv für mich. Weißt, ich bin es, ob es klappt oder nicht klappt. Und das ist, was ich sagen möchte. Ich bin es immer, ob es klappt oder nicht klappt. Ich bestimm's. Und ich bin der Täter, der Übeltäter. Oder der es getan hat und nicht der Herr. Der Herr tut gar nichts, ich muss es tun. Der sagt mir, was ich tun soll. Ich bin das Ausführungsorgan. Ich bin keine Marionette, weder von Gott noch vom Teufel. Das ist einfach so wie ein Hampelmann. Nein, er sagt es mir. Und wir sollen Täter seines Wortes werden. Entweder kapieren wir es oder wir kapieren es nicht. Wer befiehlt uns? Beherrsche deinen Geist. Beherrsche deinen Geist. Das war nicht ich. Das höre ich so oft bei Pfingstlern und Charismatikern. Ihr werdet bald krank. Das war nicht ich. Das war der Herr. Das ist krankhaft. Aber Gott heile sie. Weißt du? Das ist meine Entscheidung, meine Tat, mein Erfolg und mein Misserfolg, mein Fehler. Und ich muss dazu stehen. Ich habe Gott nicht gehorcht. Ich habe auf seine Stimme nicht gehört. Und jetzt muss ich dafür büßen. Und wir haben in der Bibel immer, die Leute haben immer gebüßt, wenn sie es getan haben. Moses hätte zum Felsen reden sollen, aber was macht er? Er schlägt, er gehorcht nicht. Das eine Mal war Gott wahrscheinlich und das andere Mal war der Teufel. Wir müssen nüchtern und sachlich werden, liebe Leute, und nicht falsch Zeugnis reden. Das war nicht ich, das war der Herr. Das war nicht ich, das war der Teufel. Redet kein falsches Zeugnis. An diesem Gebot wird so viel gesündigt. Erzählen, wie was, verstehst du, das war nicht der Teufel. Der arme Kerl kann nicht so viel. Aber nichts dafür, verstehst du, wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir eigene Wege gehen. Ich bin für alles, was in meinem Leben passiert und nicht passiert, verantwortlich, in aller Liebe. Ich kann zulassen oder ich kann verweigern. Beherrsche deinen Geist, ist mein Thema. Der Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Gott oder der Teufel. Welcher Wolf das auch sein mag. Was ich mitmache, da zieht Gott mit. Was ich nicht mitmache, da macht Gott nicht mit. Also ich bestimme. Ich bin sein verlängerter Arm, seine Füße, seine Zunge, sein Wort. Wer sich selbst nicht beherrscht, den kann weder Gott noch der Teufel was dafür, dass wenn er Fehler macht. Oder dass wir dem Teufel oder Gott die Schuld zuschieben. Das war nicht ich. Die Voraussetzung ist immer Selbstbeherrschung. Und für Selbstbeherrschung ist zuerst einmal Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis nötig. Weißt du, den meisten Menschen fehlt Sündenerkenntnis. Das war ich, der hier bei Rot über die Ampel gelaufen ist. Das war ich, der hier jetzt nicht aufgepasst hat. Das war ich. Und wir wissen ganz genau, unsere innere Stimme sagt uns ganz genau, was richtig und was falsch ist. Würdest du auf deine innere Stimme hören, du würdest heute ganz anders aussehen und dastehen. In Apostelgeschichte 24, von Vers 5, 24 und folgende Verse, ist eine schöne, nette Geschichte. Da ist Felix mit seiner Frau Drusilla, eine Jüdin. Sie weiß das Gesetz, sie kennt das Gesetz und so weiter. Und die Drusilla wollte unbedingt den Paulus einmal hören. Der wusste, dieser Rabbiner ist da im Gefängnis wegen diesem Jesus da und sie wollte mal unbedingt den Paulus hören und Paulus redete und hör mal, was Paulus redete über die Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung. Apostelgeschichte 24, Vers 24. Und über das kommende Gericht. Und da ist die Jüdin heiß geworden. Dann habe ich gesagt, Felix, sag, das soll weitergehen. Für dieses Mal soll er gehen, also, weißt du, das wird heiß. Sobald es an Selbstbeherrschung kommt, ans Gericht kommt, wir müssen vor Gott uns verantworten. Hat sie Angst bekommen. Sie wusste, das ist alles wahr, was der Paulus sagt. Das ist richtig. Sie wusste, was verboten und was erlaubt war. Ihr Lebensstil, was sie lebte damals mit dem Felix und so weiter. Was ist gehört und was ist nicht gehört. Sie wusste ganz genau, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Geh für dieses Mal. Und nie mehr ist Paulus vor diesen Leuten getreten. Selbstbeherrschung versetzt uns in der Lage, ein reifes und siegreiches christliches Leben zu führen. Selbstbeherrschung. Du weißt und du gehst darauf ein und sagst, jawohl, das ist so. In 1. Korinther 9, Vers 24 und folgende Verse, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, um einen bestimmten Preis zu empfangen, lauft so, dass ihr es erlangen könnt. Schau dich nicht immer um, wer mitläuft, sondern lauf so, dass du es erlangen kannst. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Das ist Selbstkontrolle. Du bist in der Arena, du bist in der Laufbahn, du kämpfst den guten Kampf. Und Paulus sagt, ich laufe nun so, nicht wie es ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in der Luft rumschlägt. Wir müssen konzentriert leben, und zwar bewusst. Und das ist, beherrsche deinen Geist, fang an, bewusst zu leben, bewusst zu handeln, bewusst zu reden. Ich laufe nun nicht so ins Ungewisse. Weißt du, einfach da mal ein bisschen probieren, da ein bisschen schnuppern und da ein bisschen experimentieren. Nein, wir laufen in Schranken, wir wissen, wo es lang geht. Weil wir uns überzeugt haben, vergewissert haben. So, wir sind nicht solche, die einfach in der Luft fechten und so weiter, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich knechte meinen Leib, also ich zwinge meinen Körper. Du musst um 6 Uhr aufstehen. Es ist Gebetszeit. Nur als Beispiel. Oder wir haben um 16 Uhr Versammlung. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich muss mich zwingen. Was glaubst du, mir geht's auch manchmal? Oh, ich bleib im Bett liegen. Puh, das ist so schön. Vögel pfeifen draußen. oder der Regen plätschert an die Scheibe oder was auch immer ist. Nein, ich zwinge meinen Leib und da fängt die Kontrolle, die Selbstkontrolle an. Ich muss meinen Körper zwingen. Ich esse nur so, solange es mir schmeckt. Weißt du, man lehrt auch, man muss aufhören zu essen, wenn es am besten schmeckt. Und alles andere ist nachher fressen. Immer, wenn es am besten schmeckt. Ich muss mich zwingen. Ich muss mich zwingen, bestimmte Sachen zu tun. Ich muss studieren. Ich muss forschen. Ich muss graben. Ich muss nachfragen. Ich muss mich erkundigen. Ich muss vergleichen. Ich muss mich informieren. Ich laufe also nun so nicht ins Ungewisse. Das ist das Schlimmste bei den meisten Pfingstlern und Charismatikern. Ach, so der Herr will. Und wir leben. Gewiss. Ich muss so leben, dass der Herr es will. Dass es dem Willen Gottes entspricht. Und wenn es nicht Gottes Wille ist, Gott wird mich schon korrigieren und auf die rechte Bahn bringen. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sieh, wie ich meine, und stelle mich auf den richtigen Weg. Psalm 119. Paulus sagt, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich sein. Also das heißt, ich muss mit mir selber klarkommen. Mangel an Selbstbeherrschung kann sogar mich um mein Heil bringen, um die Belohnung, um das ewige Leben. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, wer da weiß, du weißt, was richtig ist, was falsch ist. Du weißt es, was in Ordnung ist. Und das kann dich in die Hölle bringen und bringt dich auch in die Hölle, ohne Zweifel. Unbesonnenheit, Unüberlegtheit kann sich sehr verhängnisvoll auswirken in einem Leben eines Menschen. Kann alles zum Einsturz bringen. Weißt du, stell dir mal vor, ein Architekt baut da einen Turm und sagt, Fundament ist gar nicht so wichtig, sieht kein Mensch. Und spart am Zement unten. Und dann bricht alles zusammen. Und dann ist die Katastrophe, weil er am falschen Ende gespart hat. Viele Christen sparen am falschen Ende, am Fundament. Das Fundament muss stimmen, das ABC deines Glaubens muss stimmen. Du musst wissen, an wem du glaubst, an was du glaubst, von wem du das Wissen bekommen hast, wie das Wissen auf dich gekommen ist, ob das von irgendeinem Quatschkopf oder vom Heiligen Geist, das ist so wichtig. Und die Fundamente müssen stimmen. Wenn das Fundament nicht stimmt, der Grund nicht stimmt, denk an diesen klugen Mann und den törichten Baumeister. Das Fundament. Das bringt eine Katastrophe in deinem Leben und viele haben die Katastrophe. Da muss man gar nicht mehr groß dran denken. Mit einem Schlag ist alles zunichte. Sobald es überfordert wird, du überlastet wirst, bedrängt wirst, bricht alles zusammen und scheiterst. Mit einem Schlag ist alles zunichte gemacht. Und das ist bei den Politikern ein Fehler, nicht aufgepasst, auch wenn andere vielleicht was gemacht haben. Wir sehen in der Politik ständig müssen die Leute abdanken und einen Hut nehmen. Weil einfach ein Fehler, und ein Fehler macht alles zunichte. Was nützt dann die große Karriere, die du gemacht hast bis zu diesem Augenblick? Denk an Gutenberg mit seinem Doktor und viele andere. Und dann lügt man, eine Sünde bringt die andere Sünde. Mit einem Schlag ist alles zunichte. Wir leben in schweren Zeiten. Die Bibel sagt, dass unsere Zeit nicht einfach ist. Wir werden bedrängt, deshalb ist das Fundament so wichtig. Beherrsche deinen Geist. Und das ist wichtig, dass du bei deinem Fundament anfängst. Mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, mit dem Innenleben. Einfach, dass du das Innenleben, dein Herz vor Gott reinigst. Und dann wirst du Gott schauen, voll Heiligen Geistes bist. Weißt du, du kannst viel von anderen Leuten verlangen. Verlangen viel von dir selber. Von dir selbst musst du viel verlangen und nicht von anderen. Mach das, mach das, mach das. Nein, mach du das. Und immer, was du von anderen Leuten forderst, fordere mal es von dir selber. Und dann wirst du dich schön wundern, wie stark die Gnade Gottes ist. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende Verse, dass wir schweren Zeiten entgegengehen oder sind schon bereits. Paulus war damals schon in diesen schweren Zeiten. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Selbstsüchtig. Geldliebend, prahlerisch, aufgeblasen, hochmütig, lieblos, unheilig, grausam, lieben das Vergnügen mehr. Alles sind Untugenden. Und die kommen alle von innen heraus. Aus dem Herzen. Den man ohne weiteres vermeiden kann. Geldliebe. Du musst ja nicht geizig sein. Und ich sag dir eines, was du in der Jugend nicht kapiert hast, in der Jugend nicht gelernt hast. Guck deine Oma an und die alten Leute in deiner Umgebung. Guck mal die Leute an, wenn sie sparsam sein mussten, im Alter sind sie geizig. Wenn sie in der Jugend das Maul nicht halten konnten und gequatscht haben und geredet haben über alles Mögliche, im Alter sind sie Tratschbasen. Das wird extrem im Alter, wenn du das nicht in der Jugend ablegst. Deshalb heißt es in der Bibel, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und das sind eine ganze Menge. Und deshalb, deine Jugend, und jetzt, viele werden erst mit 50 Jahren Christen. Da ist noch eine ganze Menge abzulegen und aufzuarbeiten. Da brauchst du sehr viel Gnade. Und dann deshalb musst du an dir selber anfangen. Weißt du, sie werden prahlerisch sein. Ich. Aber weh du, wenn die was mal nicht schaffen, dann brechen sie zusammen. Bricht eine Welt für sie zusammen. Aufgeblasen. Was auch immer ist. Diese Menschen werden schwer ins Reich Gottes kommen. So wie der Reiche. Jesus sagt also, ein Reicher wird schwer ins Reich Gottes kommen. Da geht lieber ein Kamel durchs Nadelöhr. Durch das Tor dort. Als ein Reicher in den Himmel. Und viele Leute sind reich, so, sie bilden, es geht nicht ums Geld. Sie sind reich von Einbildung. Aufgeblasen. Stell dir mal vor, so ein dicker, fetter, aufgeblasener kommt dann an diesem Nadelöhr. Da kommen nicht durch. Aufgeblasene kommen nicht durch das schmale Tor zum Himmel. Gott beutet niemand aus. Gott zwingt niemand. Gott tyrannisiert niemand. Er hilft uns gerne, wenn wir uns helfen lassen. Oh Herr, bring uns wieder runter. Bring uns wieder runter. Nach 2. Petrus Kapitel 1, Vers 5 bis 7 ist Selbstbeherrschung ein ganz wichtiger Schritt zur geistlichen Reife. Selbstbeherrschung, ganz wichtiger Schritt. Selbstbeherrschung ist hier als Charakterzug, als Frucht des Geistes wird genannt. Selbstbeherrschung, das macht alles aus. Was nützen einem Menschen die Talente, wenn er sich nicht beherrschen kann? In seinem Zorn schlägt alles zusammen, macht alles kaputt. Weißt du, das ist alles umsonst, was er aufgebaut hat. Ein Mensch, der nicht, ja, unter sich nicht unter Kontrolle hat, der nicht ja, von der Zucht des Heiligen Geistes geleitet wird und sich nicht beherrschen kann, der macht alles nur Chaos, bringt alles durcheinander, egal wo. Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht und weist über was? Über unsaubere Geister. Und die meisten denken, Dämonen aussagen, raus mit dir, im Namen Jesu, raus mit dir, raus. Weißt du, wo die Dämonen sitzen? Da drin sitzen die ganzen Dämonen. Das sind die unreinen Geister. Aufgeblasenheit, Stolz, Einbildung. Und diese Geister, wir haben die Vollmacht, diese Geister zu vertreiben, in Jesu Namen. Gottes Kindschaft hat etwas mit Herrschaft zu tun. Herrschaft über meine Sünde. Nicht über die Sünden anderer, über meine Sünde. Herrschaft über meine Vergangenheit, über meine Zukunft. Jesus hat den Teufel besiegt, jetzt muss ich das in Anspruch nehmen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Das ist Autorität. Paulus stellte mit seinem Evangelium die ganze damals bekannte Welt auf den Kopf. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Weißt du warum? Weil er den Leuten zeigte, man muss selbst es in die Hand nehmen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel. Ich vermag alles. Nicht, dass du was kannst, bilde nichts ein. Du kannst gar nichts. Aber er in dir. Jesus gab Vollmacht. Wir haben es in der Hand, wir sind die Auslöser. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und er steht hinten und pusht mich und sagt, mach das, ich bin mit dir. Ich gehe mit dir, wo du hingehst, gehe ich auch mit. Was du mitmachst, mache ich auch mit. Gott geht mit uns. In 1. Mose 1, 26, du sollst herrschen, Adam, über die Fische des Meeres. Guck mal, über was soll er herrschen? Über die Vögel des Himmels und über das Vieh, das auf der ganzen Erde ist, und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Du sollst herrschen über das, was in deiner Welt passiert. Die Gedanken, die dir so zufliegen. Martin Luther, glaube ich, war das, der hat gesagt, ich kann nichts dafür, wenn Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann was dafür, wenn sie Nester auf meinen Kopf bauen. Da kannst du was dafür. Weißt du, da stehe ich still. Da kommt so ein Spatz wieder. Ich füttere gerne Vögel. Und weißt du, wenn ich so auf dem Balkon liege, die kommen und die haben Respekt vor mir. Die wissen, die kriegen ihr Futter. Und die gucken, die sehen, dass ich dort liege. Weißt du, aber es ist schon manchmal ganz gefährlich. Da will sich schon einer mal auf den Kopf setzen. Weißt du, wenn du ganz still bist. Und wenn du still bist, da kommen diese ganzen Viecher. das ganze Ungeziefer. Und du sollst darüber herrschen, nicht erlauben, dass eine Spinne sich bei dir einnistet. Jemand schrieb mir, also bei mir kommt eine große Superbiene, das war eine Hornisse. Weißt du? Und die suchte, wo kann ich ein Nest hier bauen? Und ich hatte vor ein paar Jahren ein Nest bei mir in der Nähe. Du, das war furchtbar. Das ist gefährlich. Du kannst nicht berühren mit dem Finger, dann denkst du, du hast Feuer berührt. Hornisse. Herrsche darüber. Erlaub nicht, dass sie Nester in deiner Nähe bauen. Oder in dein Leben sich irgendwo was verkriecht. Über das Kriechende. Weißt du, da wird extra gezeigt, dieses über die Tiere herrschen, ist eigentlich ein Hinweis, das, was unter dir ist, herrsche. Und deshalb hat Gott zugelassen, dass die Schlange zu Eva kommt und nicht ein Engel Gottes, obwohl es Satan war. Aber weißt du, der Satan hat die Schlange benutzt und die Schlange zum Reden gebracht. Der Mensch hat über die Schlange herrschen müssen. Und genau, wir kommen zu Fall, wir kommen weg von Gott über Dinge, worüber wir stehen sollten, worüber wir Herr sein sollten, über die Tiere. Eva hätte sagen können, Biest, verschwinde doch, Quatsch, nicht so dummes Zeug hier. Und es wäre passiert. Sie hat Autorität gehabt, hätte einen Stock nehmen können und sie davonjagen können, die Schlange. Aber nein, sie hat sich auf eine Diskussion eingelassen. Und wir sehen nachher in der heidnischen Welt, die ganzen Gottheiten in der heidnischen Welt haben Tiergestalten. Tiergestalten. Egal welcher Gott und Götze es ist, die haben alle durchweg Tiergestalten. Und die Tiere herrschen über die Menschen und nicht mehr der Mensch über die Tiere. Herrsche über das Unterschwellige. Und hier ist interessant, die Fische und das Vieh und die kriechenden Tiere, alles, die in anderen Regionen leben, also anderen Sphären leben, die in unserem Leben eindringen wollen. Der Mensch ist zur Herrschaft geboren. Und die ganze Herrschaftstheologie, die was wir heute so haben, ist eigentlich für mich nur irgendeine Hexerei. Also mach weg, verschwinde. Nein, die Probleme sind nicht draußen, die Probleme sind drin. Hausgemacht, bei uns persönlich. Beherrsche deinen Geist. Wer sich selbst nicht beherrscht, der soll nicht was anderes versuchen. Wir brauchen zuerst einmal die Wiederherstellung unserer Herrschaft. Das ist die Wiederherstellung, dass du weißt, vom Wort Gottes her, ich muss mich selbst kontrollieren. Heiliger Geist, hilf mir. Der Heilige Geist will meinen Alltag kontrollieren und durch den Heiligen Geist kontrolliere ich meinen Alltag, meinen Tagesablauf, meine Routine, meine Gewohnheiten, meine Lust und Unlust. Ja, ich bestimme, worauf ich Lust habe und Appetit habe. Christen sollten das Negative unter Kontrolle haben. Das Gute, lass es gewähren, lass es wachsen. Aber das Negative, das Unkraut, das Ungeziefer, das musst du kontrollieren. Das, was nichts ist, das Negative. Und da ist nicht so viel verlangt, dass du das Unkraut nicht wachsen lässt extra. Und ziehst noch und düngst. Und segnest. Viele Christen sind naiv. Und so weiter. Sie segnen die Gottlosen. Du musst die Gottlosen nicht segnen. Weise die Gottlosen in Schranken oder das Gottlose. Herr, segne die Gottlosen. Nein, die müssen bekehrt werden. Denen müssen die Augen geöffnet werden, dass Christus das Licht der Welt ist. Nicht segnet die Gottlosen. Jemand in unserer Gemeinde vor Jahren hat gebetet, lieber Gott, mach die Gefangenen aus dem Gefängnis frei. Stell dir mal vor, wenn die Gefangenen aus dem Gefängnis rauskommen, das ist gefährlich unter Umständen. Weißt du, viele Leute wissen gar nicht, was sie zusammen beten, weil sie nie richtig aufgepasst haben in der Predigt, worüber man beten und mit Gott reden sollte. Nichts gegen Reden, aber du sollst nicht negativ reden. Und das Gebot der Bibel ist so groß, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst nichts Verkehrtes sagen. Denn was du sagst, das kommt zurück, wie ein Bumerang, kommt zurück. Keine falschen Ansichten und Meinungen verbreiten. Was du nicht gewiss bist, was du nicht überzeugt bist, was du nicht haben willst, das rede gar nicht. Das soll nicht über deine Lippen kommen. Denn Tod und Leben steckt auf deiner Zunge oder geht über deine Lippen. Du sollst keine falschen Empfehlungen geben oder keine falschen Festlegungen machen. Eigentlich solltest du gar keine machen. Die Bibel sagt, du sollst nicht schwören. Und so viele haben sich festgelegt in ihrem Leben und das passiert. Brauchst du gar nicht Gott bitten, jetzt Herr, nimm es weg. Du hast es gebeten. Dir geschehe, wie du gesagt hast, wie du geglaubt hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass du keine falschen Laute von dir gibst. Um Hilfe schreist und dir fehlt gar nichts. Da kommt jemand und so weiter und will dir helfen. Du sollst den Namen deines Gottes nicht unnötig in den Mund führen und missbrauchen. Viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich Gott lästern. Deshalb, du sollst den Namen des Herrn heiligen und nur in Notsituationen den Herrn anrufen, in echten Bedürfnissen mit dem Herrn reden. Erst wenn du zu Gott gehst und Gott anbetest, Gott gebrauchen und nicht, ja, das war nicht ich, das war der Herr. Das ist Missbrauch des Namens Gottes. Genauso, als wenn du Herrgott sagst, bei jedem Ding oder bei oder Jemini, Jesus Maria oder sonst auch was. Weißt du, das sind alles Lästerungen, die unnötig sind. Du sollst den Namen deines Gottes nicht gebrauchen, unnötig. Gemeinde Jesu geht erst, wenn sie von Gott grün hat. Und wenn Gott es befiehlt und wenn Gott es empfiehlt und Gott es weiter sagt. Jesus sagt, meine Diener würden für mich kämpfen. Aber sie haben nicht immer getan, dass sie für ihn gekämpft haben. Der Herr hat selber für sich gestritten. Aber wenn es darauf ankam, dann haben sie sich eingesetzt. Und sie taten, beherrsche deinen Geist, deine Gefühle, deine Einstellungen, dass du sagst, ich habe mich entschieden, ich folge Jesus. Mach nichts anders, folge Jesus. Ich bestimme die Richtung, wo mein Leben abläuft oder wie es abläuft. Unser Geist, unser Wille bestimmt, wie wir uns entscheiden. In der Weltlichen sagt, wie man sich bettet, so liegt man. So ist es. Also die Volksweisheiten haben sehr viel in sich. Wir entscheiden es, ob wir das Willen Gottes tun oder nicht, ob wir Gottes Wege gehen oder nicht, ob wir seine Angebote annehmen oder nicht. Wir entscheiden es, ob wir uns mit Gott einlassen oder nicht, ob ich ihn noch so ernst nehme, ihm vertraue oder nicht. Und wir müssen uns entscheiden. Jesus sagt, ich richte niemand. Ich verdamme niemand. Jesus spricht über niemand ein Urteil, wird auch kein Urteil sprechen. Der Mensch verdammt sich selber durch sein Verhalten, durch seine Entscheidung. Unsere Worte verdammen uns. Unsere Worte. Wir sind in Verantwortung vor Gott. Wir haben die Freiheit, Gott hat uns freien Willen gegeben. Wir können tun und lassen, was wir wollen, entweder Gott oder Teufel. Beides steht uns zur Wahl. Du kannst da dein Kreuzchen machen oder da dein Kreuzchen machen. Und ich kann frei sein oder im Gefängnis sein. Kann mich selber mein eigener Kerkermeister sein durch meine Festlegungen. Ich habe die Wahl. Was ich sage, das bin ich. Was ich sage, das habe ich. Wie heißt es in der Bibel? Der Schwache sage, ich bin stark. Steht ja in der Bibel so. Das ist das Wort Gottes. Kannst dich mit dem Gott streiten, wenn du willst. Oder der Arme sage, ich spreche, ich bin reich. Und jetzt könnte ich weitergehen. Der Kranke spreche, ich bin gesund. Aber wenn du von Krankheit ständig redest, und die Krankheit lobst und preist und den Doktor lobst und preist, wundere dich nicht. Denn da wirst du damit gesegnet. Das, was du sagst, das ist nichts anderes wie segnen oder fluchen. Und die Bibel sagt, segnet und flucht nicht. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Du bekommst immer das, was du sagst. Wenn du in den Laden gehst, du sagst in den Laden etwas, dann kriegst du das. Wirst auf den Tisch gezeigt und wird ausgelegt und so weiter. Das, was du sagst, das wirst du. Ich bin schwach. Ich kann nicht mehr. Oh, lieber Gott, du weißt es. Wir werden durch unsere Worte entwickelt oder abgewickelt. Unsere Worte sind es. Gott gibt es uns unseren Namen schon im Mutterleib. Und wie du dich nennst und wie du dich nennen lässt, das bestimmt dein Leben. Johannes der Täufer wurde schon im Mutterleib mit dem Namen schon bestimmt, wer heißen sollte. Und Gott bestimmt, was du bist, schon im Mutterleib. Du hast eine Bestimmung von Gott. Jakob und Esau wurden der Rebekka schon mitgeteilt, was sie sind. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also wir sind schon von der Schöpfung, vom Anfang an bestimmt, wozu wir sind. Und jetzt müssen wir uns richtig entwickeln. Mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe. Gott gibt die Vorgaben. Und jetzt bestimme ich, wie ich da mich entwickle, was aus mir wird und nicht, welche Richtung mein Leben einschlägt oder nicht, oder ob ich mit Gott weiterlebe, Gott vertraue, Gott diene oder nicht. Ich bestimme das. Wie viel Raum ich dem Heiligen Geist gebe oder nicht. Wir sind es nach dem Namen Gottes benannt. Weißt du, Jahwe, Jehova, das ist kein Name, das ist nur eine Konstruktion. Aber Gott hat uns bei seinem Namen genannt. Und wir sind sein. Wir tragen den Namen Gottes in uns. das Gottesbewusstsein, das Gottesdasein. Und wir kennen Gott und Gott kennt uns. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du das dir bewusst bist, dann lebst du auch anders, denkst auch anders, dann weißt du, ich bin ein Kind Gottes. In Offenbarung 7, Vers 14 heißt es, dass der Name Gottes an unserer Stirn geschrieben ist. Klingt komisch. Stell dir mal vor, du läufst mit dem Namen Heilig dem Herrn oder was auch immer das sein sollte. Aber sein Name steht an unserer Stirn. Und deshalb, weißt du, was das heißt? Entweder wirst du eines Tages das Zeichen des Antichristen tragen, das Malzeichen 666, oder du wirst den Namen Gottes tragen in deinem Denken. Mit meinem Gott vermag ich alles. Mein Gott bringt mich überall durch. Mein Gott ist mein Schutz, mein Gott ist mein Schirm. Er macht meine Füße den Hirschfüßen gleich. Jeder soll wissen, wem er gehört. Also deshalb nicht nur ein Brustschild, sondern ein Stirnschild. Ich gehöre dem Herrn. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ich gehöre dem Herrn, nicht dem Antichristen. Und ich bin nicht nur eine Nummer von vielen Nummern. Ich bin nicht nur irgendjemand. Ich bin der ich bin. Ich bin der Daseinende. Weißt du, das ist der Name des Herrn steht an seiner Stirn. Ich bin der ich bin. Aber das ist ja Gott, sagst du, ja, Gott in dir. Der muss sich irgendwie manifestieren. Dieser Name steht auf unserer Stirn, auf den Stirn des Heiligen, der Erlösten. Jeder soll sehen, jeder soll wissen. Das ist kein Geheimnis. Ich gehöre Jesus. Ich bin ein Heiliger, heilig dem Herrn. Wir brauchen keine fromme Heuchelei. Gott kennt uns. Aber wir sollen uns auch so dementsprechend benehmen, wie was in uns drin ist, was in uns drin passiert. Durch Jesus sind wir Gott bekannt. Er ist unser Vater. Und durch Jesus ist jeder Fluch von uns genommen. Ist so egal, niemand kann uns mehr irgendwie einfangen. Wir sind erlöst. Der Körper ist zwar noch hier auf dieser Erde an diese Schwerkraft gebunden, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Doch was von Gott ist, das geht zu Gott und gehört Gott und bleibt bei Gott. Ich muss nichts Negatives von niemand mehr annehmen. Das ist hoch und heilig. Weißt du, heilig dem Herrn. Ich bin, der ich bin. Deine Entscheidung bestimmt deine Richtung. Der ist ein Christ. Weißt du, zuerst, wo guckt man hin, wenn man einen Menschen anguckt? Zuerst mal guckt man in die Augen. Das macht auch der Hund schon. Verstehst? Guckt in die Augen. Und das Erste, was man sieht, über deine Augen, über das Sichtbare, über das Denkbare, über das Fassbare, der gehört dem Herrn. Das ist Gottes Eigentum. Der trägt das Brandmal Gottes. Wir haben in den Ohrläppchen da eine Nummer. Heutzutage. Aber wir tragen an unserer Stirn. Jesus, er entschloss sich nach Jerusalem zu gehen, Lukas 9, Vers 51, und er ging, niemand konnte ihn abhalten, auch wenn die Jünger sagten, das widerfahre nicht, und dann sagte Satan hinter mir, ich glaube das nicht, ich will das nicht, ich gehe nach Jerusalem, das ist mein Weg. Paulus hat sich entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, da konnten die Propheten weissagen, so viel sie wollten. Er hat sich entschlossen und er ging diesen Weg, das war seine Entscheidung, und er hat dies Negative überwunden. Er sagt, ich weiß, Gott hat einen Plan mit meinem Leben und ich werde meinen Plan erfüllen. Ich bin ein Zeuge, ich bin auserwählt vor Königen, Priester vor Israel, jetzt gebe ich Zeugnis vor Israel, aber jetzt muss ich vor den Königen, vom Kaiser von Rom noch Zeugnis ablegen und ich muss irgendwie nach Rom kommen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Eigentlich ein Verbrechen für einen orthodoxen Juden oder für Juden überhaupt damals. Ich will zum Kaiser, vom Kaiser gerichtet werden und nicht von euch. Du siehst also, Er tut das, was er innen drin fühlt, was seine Berufung ist. Und nicht, was die Leute weissagen. Du musst aufhören, auf Leute zu hören, die über dich weissagen und geweissagt haben. Du musst selber wissen, ob du das annehmen willst oder nicht. Ob du das glauben willst oder nicht. Du bestimmst die Richtung. Und wenn du sagst Amen, ist okay. Bitte, das ist deine Entscheidung. Und dann sei entschieden. Du musst dich entscheiden, wie du auf das Negative reagierst. Oh, bitte, das widerfahre mir nicht. Oder dass du dich ärgerst über die Dinge oder dich provozieren lässt. Du bestimmst deine Reaktion auf das Negative, deshalb beherrsche deinen Geist. Du weißt, Gottes Plan für mein Leben, ich muss zum Kaiser nach Rom. Und selbst als die Wipper sich festbeißt nach dem Schiffbruch, nach der Katastrophe, und er sagt, weg mit dir, ich muss noch vom Kaiser stehen. Und wenn ich vom Kaiser stehe, dann kann ich sterben. Dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Und du kannst nicht früher sterben, wenn du richtig stehst und wenn du richtig glaubst und richtig lebst, bis du nicht deinen Auftrag erfüllt hast. dann kann sich zur Ruhe setzen. Lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, erreichen sollte. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Weißt du, Gott hat einen Plan für dein Leben und der Teufel hat auch einen Plan für dein Leben. Und du entscheidest dich, welchen Plan du annimmst. Du entscheidest es. Du entscheidest dich zwischen zwei Herrschaften. Nicht zwischen den Plänen allein, sondern zwischen den Herrschaften. Entweder der Herr ist der Herr über mein Leben oder Satan. Einer bestimmt mich immer. Einer reitet mich immer. Und du kannst das eine nehmen und zum Herrn machen und dein Herr sein lassen. Oder das andere wird dich treiben und jagen. Gott zwingt niemand, seinen Weg zu gehen. Aber er gibt dir die Möglichkeiten, lässt dir das Leben wählen. Er sagt, er wählt Leben und Tod. Beides ist es vor euch. Er wählt. Und deine Wahl bestimmt das. Zerstörung oder Verwirrung oder Rettung und Heilung. Deine Entscheidung. Und viele Menschen entscheiden sich falsch. Viele Menschen bringen sich ins Lager des Feindes oder der Feind kommt zu ihm, weil sie sich für ihn entscheiden oder sich gar nicht entscheiden. Das Schlimmste ist, sich nicht entscheiden. Das Schlimmste ist, sich nicht entscheiden. Es ist so schlimm, weißt du, so Mittelding. Erste Liebe, über die erste Liebe in der Offenbarung heißt, entweder bist du heiß oder kalt. Du bist gesegnet, beides. Kalt bist du gesegnet oder heiß bist du gesegnet. Oder kalt bist du verflucht. Aber das Schlimmste dabei ist, so lauwarm zu sein. Weil du lau bist, will ich dich aus meinem Mund spallen. Wähle das Leben. Und du bestimmst über Segen und Fluch. Weißt du, aber viele können sich nicht entscheiden. Will ich das oder will ich das? Die Bibel fordert uns zur Entscheidung, zu einer ganz klaren Entscheidung. Wen will ich in meinem Leben zulassen, dass er Herr über mir ist? Deshalb, der Mann, der unter Gott steht. Die Frau, der unter Gott steht. Der Teenager, der unter Gott steht. Deshalb, wir müssen ganz wichtig über Gott, unter Gott stehen und Gott hat das Sagen, das Kommando über unserem Leben. Wir müssen also das eine oder das andere annehmen. Dazwischen, da haben wir schon für den Teufel entschieden. Weil du lau bist, will ich dich aus meinem Munde speien. Und das laue Christentum hat keine Zukunft. Das laue Christentum hat keine Zukunft. Beherrsche deinen Geist und befehle ihm, Gottes Angebot anzunehmen. Weißt du, gib deiner Seele so einen Ruck. Seele, lobe den Herrn. Halleluja! Preis dem Herrn! Weißt du, du brauchst so einen Anstoß, einen, ja, sowas wie diesen Gottesdienst heute. Deine Seele tut immer das, was du sagst. Himmel, deine Seele wird immer das machen, die ist ein gehorsames Ding. So wie du deinem Körper sagst, Hand hoch! Es passiert. Du musst deine Gedanken zu Realitäten werden lassen. Nicht nur im Kopf. Weißt du, ich war im Geist bei euch. Ich halte nichts von diesen Geistern. Das sind Dämonen für mich unter Umständen. Ich war im Geist bei euch. Nein, ich will jemanden in Fleisch und Blut sehen, nicht nur im Geist. Du musst also deine Gedanken zu Gefühlen werden lassen, deinen Willen zur Realität werden lassen. Ich will ein Haus bauen, ich will ein Auto kaufen, ich will heiraten, ich will Kinder in die Welt setzen, ich will das und ich will allein bleiben. Weißt du, du setzt deinen Willen durch. Und das musst du lernen, deinen Willen durchzusetzen. Paulus schreibt in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4, wir müssen lernen, unsere Einstellung, unsere Kräfte und alles gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Den Starken binden. Der Starke, das bist du und nicht der Teufel. Der Starke muss gebunden sein. Der Starke, das ist dein Ego. Das ist das Sichtbare, das ist das Materielle, das ist dein Dickkopf. Gott segne dich. Du solltest deinen Dickkopf richtig gebrauchen. Weißt du, viele gebrauchen ihren Dickkopf gar nicht. Weißt du, die lassen sich machen, was da befohlen wird und was die anderen sagen, kommandieren. Aber gebrauche gerade richtig, die Dinge richtig zu gebrauchen, das ist A und O. In 2. Korinther 10, Vers 5, da heißt es weiter, du musst die satanischen Festungen oder diese Bollwerke der mächtigen Fürsten und Gewalten niederreißen, zerstören. Bevor du etwas weiter unternimmst, bevor du deinen Geist in der Herrschaft Christi bringst, unter dem Gehorsam Christi stellst, musst du zuerst mal alles niederreißen. Die Festungen Satans, diese Bollwerke, diese ganzen Fremdbestimmungen. Weißt du, viele Menschen sind nur fremdbestimmt, in aller Liebe, fremdbestimmt. Weißt du, was die sagen, mache ich. Und meistens, weil Sünde im Leben ist, ich mach alles, was du sagst. Wenn jemand schon so kommt, hat er irgendwo Dreck am Stecken. Ich sag, mach alles, was du sagst. Nein, du musst selber finden den Weg. Was ist der Weg, wie Gott mich führt? Niederreißen alle Festungen, alle Bestimmungen, Erklärungen, alle Bekenntnisse, die da irgendwie in die Welt gesetzt worden sind, was du im Laufe der Jahre alles so rausgelassen hast oder gesagt hast. Du solltest mal aufschreiben, was du alles so gebabbelt hast. Dass du mal alles aufschreibst. Denn du erntest das, was du gesät hast, in aller Liebe. Von nichts kommt nichts. Alles, was nicht von Gott ist, das ist lebensfeindlich, zerstörerisch, negativ, unnatürlich. Jeden Zweifel zerstöre, reiß nieder. Ja, ich glaube, Herr, hilf meinen Kleinglauben. So betet einer. Ja, Herr, ich glaube. Jede Rebellion, jeden Misstrauen. Wer an Jesus denkt, und ich sage dir eines, der denkt total anders. Der denkt nicht mehr wie die Masse und die Welt und die Gesellschaft draußen. In Sprüche 23, Vers 7. Wie einer in seinem Herzen denkt, so ist er. So wie denkst du jetzt in deinem Herzen? Und wer denkt in deinem Herzen? Wer hat das Sagen in deinem Herzen? Was kommt aus deinem Herzen raus? Wer arbeitet in dir? Wer bestimmt dich? Weißt du, Satan gibt keine Visionen. Satan gibt keine Visionen, keine Träume. Satan hat nichts von Zukunft, sondern Satan hat immer nur von Vergangenheit. Er erinnert natürlich an da kommen Leute und sagen, du, ich habe schon im Mittelalter gelebt. Da war ich eine Nonne. Oder war ich Hexe, wurde verbrannt aus dem Scheiterhaufen. Weißt du, der Teufel greift in die Vergangenheit, irgendwo in die Ferne liefen, was so alles in deinem Stammbaum alles drin ist. Er lenkt dich immer auf die Vergangenheit. Und die Bibel sagt vom Teufel, Johannes 10, Vers 10, dass er ein Dieb, ein Lügner und ein Mörder ist. Aber Jesus ist gekommen, um uns die Fülle und Leben zu geben. Viele werden von falschen Geistern bestimmt, was es auch immer ist. Falsche Geister, die sagen immer, und ich sage dir, was ein falscher Geist sagt, und das kannst du jetzt prüfen, oder ob so ist oder nicht, dass der falsche Geist sagt, das ist nichts für dich. Dieser falsche Geist sagt, das darfst du nicht. Das ist verboten für dich. Das nützt dir nichts. Dieser falsche Geist, der sagt, das gehört nicht dir, das können andere haben, aber du nicht. Der falsche Geist sagt, das steht dir nicht zu, du hast kein Recht, bist kein, was weiß ich, hast nicht verdient. Der falsche Geist sagt, das passt nicht zu dir. Aber erst recht. Weißt du, der falsche Geist, der ist nicht von Gott und der will dir das, der missgönnt dir das. Der Teufel ist ein Dieb. Das kannst du dir nicht leisten. Oder andere Sachen, das überlebst du nicht. Das macht dich fertig. Dieser falsche Geist ist ein Geist der Entmutigung. Der Teufel entmutigt die Menschen durch und durch. Es ist ein Geist der Angst, der Panik. Ein Dämon ist es. Beherrsche diese falschen Geister. Du kannst sagen, doch, das ist was für mich. Gott liebt mich und Gott will das Beste für seine Kinder. Und Gott ist optimistisch, zuversichtlich. Und mir gehört die Zukunft, weil der Herr meine Zukunft ist, meine Hoffnung ist, mein Burg und mein Fels. Beherrsche die falschen Geister, vertreibe durch positive Gedanken und lese die positiven Worte Gottes in der Bibel. Entziehe dem Teufel die Nahrung, das Futter. Weißt du, mit diesen Negativen. Wenn du die Bibel nicht liest, wirst du vom Satan gefüttert. Von negativen Gedanken. Verweigere ihnen ihr Dienst. Oder denen ihr Dienst. Folge nicht nach. Gib den negativen Gedanken, diesen falschen Gedanken gar nicht nach. Doch, 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 ich gehe in Urlaub. Ich diene dem Herrn. Ich will Freude am Leben haben. Und ich will in den Himmel kommen. Ich will gerechtfertigt sein. Gott sei mir Sünder gnädig. Und der wurde gerechtfertigt, dieser Sünder. Gebrauche deinen freien Willen und löse dich aus diesem Muss-Zustand. Ich muss so sein, wie es ist. Ich kann nicht, ja, mein Temperament, meine Art, mein Wesen, meine Abstammung, das ist alles so. Löse dich von deinem Muss-Zustand. Du bist nicht beim Kommunismus. Du musst nichts, brauchst nicht. Löse dich von diesen Gedanken und Gefühlen. Ich muss. Weißt du, der Teufel will dir vorschreiben durch Gesetze und durch was du musst. Widerspreche denen. Nein, ich muss gar nichts. Ich will den Herrn loben. Ewiglich. Und ich will im Hause des Herrn bleiben für immer. Ich lasse mich nicht rausbuxieren. Ich lasse mich nicht klein machen. Ich lasse mich nicht beleidigen. Weißt du, widerspreche, widersetze. Wenn du nichts tust, naja, das ist dann dein Problem. Wähle. Und in Josua Kapitel 24 ist der Mann hier, Vers 15, erwählt, wem ihr dienen wollt. Ist es mir vollkommen egal. Mir ist es nicht wichtig, was ihr macht. Aber ich und mein Haus, ich und mein Leben, ich will dem Herrn dienen. Du musst dich nicht nach den anderen richten. Du musst dich selbst nach Gott ausrichten. Ich und mein Haus. Du musst lernen, für dich zu sprechen. Nicht für die anderen. Was die anderen machen. Nein, ich. Deine Kraft kommt von dem, was du tust, was du, wozu du entscheidest, wozu du Nein sagst. Du musst Mut zeigen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Jesus hat dich von dem Fluch des Gesetzes erlöst. In Römer Kapitel 6, Vers 11 heißt es, so auch ihr, haltet euch, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt in Gott, in Jesus Christus. Haltet euch dafür. Weißt du, du musst dich dafür halten, dass du der Sünde gestorben bist. Obwohl du Sünde tust, du bist tot für die Sünde. Das sind nur letzten Zuckungen. Ich bin gestorben. Ich bin von der Sünde abgeschnitten. Aber das ist noch so von dieser blöde Gewohnheit. Und der Heilige Geist löst dich auch von den Gewohnheiten mit der Zeit. Du wirst auch von den Gewohnheiten kommen. Aber du tust nicht mehr bewusst. Du musst dich also dafür halten. Für was hältst du dich? Für was hältst du dich? Deine Haltung ist ausschlaggebend. Halte dich dafür, ich bin erlöst, ich bin Kind Gottes, ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und haltet euch dafür. Das ist eine Grundeinstellung. Hier, im Herzen, im Bauch, in die Beine, in die Hände, im ganzen Körper, eine Grundeinstellung. Wer ist dein Verbündeter? Und haltet euch dafür. Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, auch wieder Selbstkontrolle, er hat sich selbst erniedrigt. Sich selbst erniedrigt. Er hat seinen Geist beherrscht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er hat alles ganz bewusst getan. Er lebte ganz bewusst und ist ganz bewusst auch gestorben. Er hat sich selbst erniedrigt. Und nimm diese Impulse von Jesus auf. Lerne, deine Stimmung zu beherrschen. Deine Reaktion zu beherrschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gefällt mir. Du, wir hätten viel mehr Frieden in dieser Welt, wenn Christen dieses Gebet beten würden. Jesus lehrt im Vater uns und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Die meisten, die haben keinen Frieden, nur deshalb, weil sie nicht vergeben. Lerne deine Gaben zu gebrauchen, so wie Jesus. Er gebrauchte. Was er wollte, das tat er. Was er nicht wollte, tat er nicht. Er ließ sich nicht von Menschen manipulieren. Er wusste, was er wollte. Und deshalb sagt die Bibel, und tue desgleichen. Tue desgleichen. Was du von Jesus siehst, seine Lebensweise, mehre die Lebensweise Jesu, Lebensart Jesu, mehre Jesus, die Jesus-Ähnlichkeit, mehre, multipliziere, das ist, und mehret und füllet die Erde und macht euch die Erde untertan, so wie Jesus. Jesus hat noch vom Kreuz so viele Sachen geregelt. Das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. So viele Sachen wurden noch vom Kreuz geregelt. Der Heilige Geist wurde zum Herrschen gegeben, um kreativ zu sein, und damit du ein Zeuge Jesu Christi bist, ein Zeuge, dass du das auslebst, was du bei ihm gesehen hast, was er dir vorgemacht hat, was er dir vorgelebt hat, was er dir gegeben hat, was er in dir gewirkt hat. Einfach sein Zeuge. Du hast es bei Jesus gesehen und tue das Gleiche. Und tue das Gleiche, was er dir sagt. Tue das Gleiche. Kontrolliere deinen Geist, beherrsche deinen Geist, so wie Jesus. Der hat ja alles unter Kontrolle. Oder als er am Kreuz starb, oder was? Der römische Soldat, der ihn beobachtet und ihn bewachen sollte am Kreuz, als Jesus betete, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, und er verschied. Dann sagte er, wenn jemand so betet und so beten kann, das muss Gottes Sohn sein. Ein normaler Sterblicher kann das nicht. Betet und bekommt. Das muss wahrlich der Sohn Gottes gewesen sein. Das ist, was den römischen Soldaten überzeugt hat, dass er so konkret gebetet hat und konkret bekommen hat, und er verschied. Lerne konkret zu beten, konkret zu leben, konkret zu handeln, konkret zu reagieren, ganz bewusst. Nicht, dass du Solari fahre, sondern nein, ganz konkret. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und wenn du das machst, dann herrschst du über diese Welt. Und unter diesem Zeichen siegen wir. Halleluja. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns ja, solche Herrscher sein, denn dazu sind wir geboren und bestimmt. Herrscher, du darüber, auf Schlangen und Skorpione sollst du treten, über die Tiere, über die in der Welt sind, die sehr giftig sind, sehr gefährlich sind, über die sollst du herrschen, über das Gefährliche sollst du herrschen. Dazu haben wir Autorität. Eine Schlange ist nicht zum Spielen, ein Skorpion ist nicht zum Spaßen. Also, und du sollst über das Negative herrschen. Auf sie werdet ihr treten und das wird euch nicht schaden. Und wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden, weil du hast die Immunstärke. Der Heilige Geist gibt uns Widerstandskraft. Die ganzen Probleme, was wir heute haben, ist Immunschwäche. Ob AIDS ist oder MS ist oder egal was es ist, ist alles nur Immunschwäche. Und wir brauchen diese innere Stärke. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Amen.